Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick.
Von der eigenen Forschung erzählen, so richtig zum Miterleben für alle, das ist noch relativ neu in den Wissenschaften. Jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Die Werkzeuge des Storytellings liegen aber bereit. Einer hat zugegriffen, und zwar der Neuropsychologe Dr. Daniel Hölle. An der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg promovierte er über die Geräuschwahrnehmung im Alltag. Sein Bericht über die Forschung daran errang 2024 den Klartextpreis für Wissenschaftskommunikation. Das hat mich auf ihn aufmerksam gemacht. Der Text ist wirklich klasse. Heute geht es also um Storytelling über die eigene Forschung. Und ich freue mich sehr, lieber Daniel Hölle, dass du uns heute ein paar Einblicke gibst. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die nette Begrüßung.
Der Titel des Textes heißt, können Sie das bitte abstellen? Das geht ja schon mal gut los. Der Text hätte ja auch Geräuschwahrnehmung im Alltag lauten können. Das ist schließlich der Gegenstand der Forschung. Wäre das nicht seriöser?
Das würde vielleicht das Thema ein bisschen besser aufzeigen, aber wäre natürlich auch sehr langweilig und würde wahrscheinlich keinen Leser oder keine Leserin dazu anregen, den Text wirklich mal anzugehen und durchzulesen.
Wie wichtig ist so ein Titel? Du hast wahrscheinlich gleich auf den Preis gezielt, aber vielleicht WissenschaftskommunikatorInnen, aber auch WissenschaftlerInnen wollen ja auch Leserinnen und Hörerinnen erreichen. Also welche Rolle spielt der Titel?
Also ich würde sagen, der Titel oder vielleicht noch ein bisschen breiter gefasst auch vielleicht der sogenannte Hook, wenn man jetzt Richtung Social Media denkt, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das merke ich auch immer wieder in meinem Alltag, dass immer der Titel und auch so dieser erste Klappentext, der Teaser, immer entscheidend sind, ob ich den Inhalt dann auch wirklich im Genauen mir anschaue oder nicht. Also es hängt viel davon ab, würde ich sagen.
Der Klartextpreis selbst, Link in den Shownotes, wird von der Klaus-Schirrer-Stiftung ausgelobt. Er ist mit 7.500 Euro dotiert, das lohnt sich also. Und die Frage auf der Webseite, die du auch beantwortet hast, heißt, was hast du eigentlich gemacht in deiner Doktorarbeit? Daniel, wie bist du die Aufgabe angegangen, deine Forschungsarbeit spannend und für Nicht-ExpertInnen verständlich zu erzählen?
Also mein Text eröffnet ja damit, dass ich im Zug bin und von Geräuschen genervt werde. Und tatsächlich ging dieser Text auch genauso für mich los, dass ich im Zug war und von Geräuschen genervt. Und das hat mir diese nötige Inspiration geliefert, dass ich wirklich ganz einfach auf meinem Laptop ein Dokument geöffnet habe. Und ich habe das auch nur Inspiration genannt mit der Überschrift. Und dann habe ich Notizen gemacht, eben genau über diese Situation im Zug. Und habe mir dann so schon mal sehr grob Stichpunkte zu den Eckpunkten der Story, die ich erzählen möchte. Und was eben auch innerhalb meiner Forschung so ja wichtige Meilensteine sind, die auftauchen sollten. Und dann am selben Tag, in derselben Zugfahrt, habe ich dann auch das angefangen auszuformulieren und hatte dann nach dieser mehrstündigen Fahrt ein erstes Draft.
Also du hattest genau im Zug dann diesen Wettbewerb gesehen?
Ah, nee, das war natürlich, dass ich mich auf den Klartextpreis bewerben möchte, war mir schon viel früher klar. Ich hatte den schon länger auf dem Schirm und es war dann so, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, im November angefangen und die Deadline war Februar des Folgejahres. Also es war auf jeden Fall ausreichend Zeit noch, das zu schreiben und ja, das war so der Moment, wo ich das angegangen bin.
Und das ist dann ja eben auch ein wirklich guter und passender Einstieg gewesen ins Thema Geräuschwahrnehmung im Alltag. Das hattest du gleich so im Gefühl?
Ich würde sagen schon, weil ich habe ja im Vorfeld auch über meine Forschung, über diese individuellen Unterschiede, die es gibt in der Geräuschwahrnehmung, dieses Geräusch stört mich, dieses Geräusch habe ich nicht mal gehört, viel mit anderen Leuten gesprochen und da findet man viel darüber hinaus heraus, was Leute stört und was nicht.
Ja, dann lese ich doch mal den Einstieg vor. Können Sie das bitte abstellen? Geräusche im Alltag können stören, auch wenn sie leise sind. Ob sie uns nur lästig sind oder stark belasten, ist individuell verschieden. Doch wie erforscht man sowas? Von Dr. Daniel Hölle. Ich sitze mal wieder im Zug, versuche die Zeit sinnvoll zu nutzen und schreibe diesen Text. Doch da ist es wieder. Dieses Geräusch, dieses Klicken. Auf der Suche nach der Ursache sehe ich, wie ein Herr auf seinem Smartphone herumtippt. Mit aktivierten Tastentönen. Ich höre jede einzelne seiner Tasteneingaben. Und das nervt und lenkt mich ab. Als ich mich mit meiner Freundin neben mir über die Tippgeräusche beschwere, fragt sie erstaunt, welche Tippgeräusche? Von diesen Tippen da, antworte ich leise. Ach komm, die stören doch nicht, winkt sie ab. Ich fühle mich nicht verstanden. Zwischen uns entwickelt sich eine Diskussion. Das Fazit am Ende? Wir können uns gegenseitig nicht in den Kopf schauen. Oder etwa doch? Im Grunde ist es schön, also sei es für solche Texte, aber eben auch für den eigenen Podcast, du hast ja auch einen Podcast jetzt, I'm Scientist, sich das mitzunehmen, was einen da beschäftigt, wann das passiert, wie die Umgebungsgeräusche sind, bei dem Thema die Umgebungsgeräusche, stellt sich die Frage, hast du eigentlich schon während des Forschens Material gesammelt, sprich notiert, was dir da so widerfahren ist, Up and Downs, um eben Material zu haben? Hattest du so eine Art Forschungstagebuch, was du schon wusstest, dass du es nutzen wirst?
Jein, würde ich sagen. Nichts konkret zur Forschung, aber ich war immer mal wieder in Situationen, wo ich über meine Forschung gesprochen habe, sei es auf Veranstaltungen wie Science Slams oder Konferenzen. Und da habe ich schon gemerkt, man braucht so eine Art Pitch, man braucht so eine kleine Story, um Leuten direkt zu vermitteln, worum geht es in meinem Thema und warum ist das wichtig. Und gerade bei Geräuschwahrnehmung im Alltag ist die Alltagsrelevanz, wie im Titel gegeben, sehr, sehr hoch. Das heißt, Leute kann man damit schnell abholen. Und ich glaube, eher dadurch habe ich viel Material schon gesammelt. Wie kann man dieses Thema vermitteln? Wie gehen die Leute dann darauf ab? Und ja, wie kriegt man dann, okay, ja genau, stimmt, mich stört übrigens dieses Geräusch und so. Ja, wie holt man die Leute damit ab?
Ja, das ist die Identifikation. Also das funktioniert absolut. Das hast du bestimmt nicht einfach nur so aus dem Ärmel geschüttelt, oder?
Ja, das stimmt. Das aber ist eher Teil der wissenschaftlichen Arbeit gewesen. Und zwar habe ich das ja alles minutiös in den Veröffentlichungen, also den Papern festgehalten, in den Methoden, was genau wie gemacht wurde. Und letztendlich war dann auch, um diesen Text zu verfassen, meine Hauptreferenz war meine Dissertation, wo alle meine Veröffentlichungen sowie auch der Klappentext, die Einleitung und die Diskussion am Ende für mich sehr hilfreich waren, nochmal zu überprüfen, was war nochmal alles wichtig, was sollte ich nicht vergessen, was muss in diesen Text mit rein.
Also was du zur Forschung aufgeschrieben hast, das vor Augen zu führen, wie hast du es gemacht, darum geht es ja auch in dem Text. Ja, Zitate, auch eine schöne Sache. Du hast sogar zitiert, du hast einen Dialog mit reingebracht. Auch das ist möglich. Mhm. Ich fand es sehr schön anschaulich auch, wie diese Kappe dann aufgesetzt wird mit den Elektroden dran und hinten im Nacken dann der Geräuschgeber, eine Art Lautsprecher. Und das war ja dann auch schon etwas, wo du eine Beobachtung in Worte übersetzt hast. Würdest du sagen, du hast ein Händchen dafür oder hast du das trainiert?
Ich glaube, Schreiben ist immer Training und das war für mich tatsächlich auch die Hauptmotivation, mich auf diesen Preis zu bewerben, weil ich hatte festgestellt, ich habe sehr wenig geschrieben und ich würde gerne mehr schreiben, so in meiner professionellen Laufbahn. Und deshalb habe ich diesen Text als Anlass genommen, das Schreiben nochmal zu üben. Und ich glaube, diese bildliche Komponente, die war für mich die schon immer wichtig, weil ich brauche Bilder im Kopf, um Sachen und Sachverhalte besser zu verstehen. Und deshalb habe ich angenommen, dass die Leute, die den Text lesen, das auch brauchen und wollte das denen ebenso mitgeben.
Ist denn Erzählen im Text so ein bisschen ähnlich wie im Podcast? Kannst du davon profitieren, was du da trainiert hast an erzählerischen Techniken?
Ja, die Frage ist ein bisschen tricky, weil in meinem Podcast erzähle ja nicht ich, sondern die anderen Personen. Aber ich stelle die Fragen und bezüglich den Fragen kann ich sagen, auf jeden Fall profitiert das davon, weil dadurch, dass mir diese bildliche, konkrete Ebene so wichtig ist, bin ich im Podcast auch dafür bekannt, die sogenannte, wir nennen sie immer Nitty-Gritty-Frage nach dem Forschungsalltag zu stellen, wo ich genau wissen möchte, was machst du denn genau? Also wie sieht dein Alltag aus? Was bewegst du wohin? Mischst du Flüssigkeiten zusammen? Steckst du irgendwelche Kabel irgendwo rein und misst dann Signale so? Ich brauche einmal wirklich so dieses Bild im Kopf, um dann wirklich zu verstehen, okay, so funktioniert diese Forschung und so kann man dann Erkenntnisse gewinnen.
Ja, und man hat die Gelegenheit einmal das ganze Bild zu sehen, eben ein Bild zu sehen und die Person da drin. Du stellst dich ja auch als Hero, als Held zur Verfügung, als Protagonist. Und im Grunde ist es fürs Erzählen ja das Naheliegendste, das eigene Denken und Erleben zu schildern. Und wer forscht, ist der Hero. Ist dir das leicht gefallen, dich so ins Zentrum zu stellen, also den Protagonisten abzugeben?
In dem Fall schon. Ich fand das auch lustig, als du eben so Heldengeschichte oder mich als Hero bezeichnet hast. Das Wort Protagonist finde ich da doch viel besser, weil das ist ja eigentlich, ich sag mal, eine leicht vulnerable Position preiszugeben. Es gibt ein Geräusch, das mich nervt so, das lenkt mich ab, aber vielleicht andere Leute nicht. Und deshalb aus dieser verletzlichen Position heraus ist es einfacher, als wenn ich jetzt sagen würde, ja, mich stören übrigens keine Geräusche, ich kann mich überall konzentrieren, aber die anderen Leute, was stimmt denn bei denen nicht? Also aus dieser Position heraus fand ich das absolut angenehm und hatte damit kein Problem.
Das ist auch sympathisch. Ich zähle mal auf, welche Erzähltechniken mir in dem Bericht über deine Forschung aufgefallen sind. Ja, dieses Ding mit dem Hero, das war der Einstieg. Dann geht's weiter mit dem Ringen, mit der Herausforderung, etwas messbar zu machen. Also Störsignale auszuschließen in deinem Fall. Nummer eins. Nummer zwei, der Kontrast von Laborbedingungen zum Alltag. Bisher nur Forschung, eben unter Laborbedingungen. Du schickst die Leute in ihr tägliches Leben. Und Nummer drei, die rhetorische Hyperbel, die Übertreibung. Ich zitiere, die Teilnehmenden bei unserer Aufnahme über mehrere Stunden nicht in den Wahnsinn zu treiben. Das ist schon recht kühn aus dem Mund eines Wissenschaftlers.
Das verstehe ich absolut, aber es ist auch gleichzeitig sehr sachlich, weil wenn man sich überlegt, in diesen Experimenten, die ich durchgeführt habe, die über 6 bis 8 Stunden laufen, werden die Probanden und Probandinnen, die mitmachen, andauernd mit Piepstönen konfrontiert. Und da muss man genau abwägen, wie viel kann ich den Personen zumuten.
Ja, du hättest aber auch sagen können, dass es die Leute nicht anstrengt. Dass sie den Versuch nicht verlassen. Na gut, das wäre dann auch schon wieder dramatisch, aber das war kein braver Satz. Du hast die Hyperbel genommen.
Stimmt.
Würdest du wieder so machen?
Ja, würde ich wieder so machen. Ich glaube, das ist so ein Running Joke fast schon gewesen. Und ich glaube, ja, von Anfang an war das irgendwie so drin, ich sag mal, diese Terminologie, und hat sich dann eben jetzt hart in den Text geschafft.
Auch hier wieder, du hast es aus dem Leben gegriffen. Und als Podcast-Host erzählst du dann auch manchmal über das Thema, über deine Wahrnehmung, über das, was du vermutest, wie es beim Interviewpartner oder der Interviewpartnerin aussieht. Also hast du da auch was Erzählerisches drin?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auch oft, wie ich versuche, in diese Ebene reinzukommen, indem ich dann auch zusammenfassend versuche zu sagen, ich stelle mir das jetzt gerade so und so vor, oder das Bild, was ich gerade im Kopf habe, ist dies und das. Stimmt das so? Was muss ich korrigieren? Und so kommt man dann auch ganz gut in diese bildliche Ebene rein.
Genau. Hast du Trainings besucht? Hast du Storytelling gelernt?
Tatsächlich war es also so, dass ich auch erst im Nachhinein konkrete Storytelling-Methoden gelernt habe. Es gibt ja zum Beispiel die berühmte ABT-Formel, And, But, Therefore, also Worldbuilding, erstmal was zu establishen, dann eine Herausforderung, eine Challenge zu beschreiben, und dann am Ende gibt es irgendeine Auflösung, eine Resolution.
Das klingt so, als ob du dich im US-Raum umgetan hast, was Storytelling angeht. Da ist auch viel los, ne, in Bezug darauf.
Ja, unter anderem auf jeden Fall. Und das ist mir erst später aufgefallen, dass ich diese Art des Erzählens auch manchmal angewandt habe, ohne dass es mir genau bewusst war.
Das haben wir natürlich alle drauf. Also ja. Wir alle haben schon erzählt. Das ist halt ganz nett, wenn man sowas wie zum Beispiel eben eine Formel oder eben auch den Dreiakter oder so, wenn man das klar hat, dann kann man noch prägnanter werden. Ja, kommen wir nochmal zu deinem Podcast. Du bist inzwischen hauptberuflicher Wissenschaftskommunikator, und der Podcast heißt I Am Scientist. Du hast ihn zusammen mit Lisa Schmors und Philipp Hubert, und ihr interviewt Promovierende im Alltag, Zielgruppe andere Promovierende. Ja, wie kriegst du das hin, dass die Menschen vor dem Mikrofon von sich erzählen? Also dieses Erzählen über sich selbst ist ja nicht so üblich. Merkst du, dass es da eine Hürde gibt? Wie holst du die Menschen da drüber? Was würdest du sagen?
Ja, ich finde das eine wahnsinnig spannende Frage und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, woran das liegt. Aber zum einen habe ich immer festgestellt, wenn wir Anfragen rausschicken an Leute, hey, möchtest du zu Gast sein? Die freuen sich immer erstmal. Die sind so, oh, ich jetzt mit meiner Forschung, oh, das ist ja interessant, okay. Manchmal sind die Leute noch ein bisschen unsicher, dann haben wir vielleicht noch ein kurzes klärendes Telefonat oder über Nachrichten, was denn genau unser Ziel ist. Und ich glaube, die Hauptzutat bei uns im Podcast ist tatsächlich, dass wir es schaffen, einfach eine sehr entspannte, offene Atmosphäre zu schaffen. Wir sagen auch immer ganz zu Beginn, alles, was du sagst, kann geschnitten werden. Vielleicht kommt das auch ein bisschen von diesem wissenschaftlichen Kontext. Da gibt es ja auch den Informed Consent. Immer wenn Daten aufgenommen werden, müssen Leute ihre Einwilligung geben. Und da gibt es auch diese Klausel, dass die ganzen Daten auch widerrufen werden können. Und genauso handhaben wir das auch im Podcast. Es ist bisher noch nie vorgekommen.
Wenn ihr dann zusammensitzt, dann kann es dann ja aber auch sein, dass wenn ihr so freundlich und wohlwollend und plaudernd unterwegs seid, dass dann, naja, das vielleicht hinterher nicht so dicht wird, sagen wir mal so, die Informationslage. Mhm. Verdichtest du? Wie machst du das, dass die Zuhörenden hinterher auch Freude haben an der Sache?
Klar, versuchen wir im Schnitt nochmal einiges zu lösen, aber es geht auch nicht immer, dass man komplette Segmente verschiebt und so. Wir versuchen manchmal auch Rückbezüge zu vermeiden, da, was es im Schnitt dann einfacher macht. Da sind wir auch sehr unterschiedlich. Mein Freund Philipp, der die Podcasts oft schneidet, hat da zum Beispiel auch eine andere Wahrnehmung, was rausgeht und was rauskommt und was nicht als ich. Ich glaube, bei ihm sind die Podcasts tendenziell immer ein bisschen länger. Ich stelle mir dann öfters die Frage, ist das jetzt für die Zuhörenden relevant oder nicht? Und schneide dann auch mal größere Segmente raus.
Die Zuhörenden im Kopf zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und wenn du schneidest, wie viel geht weg?
Also eine gute Stunde, würde ich sagen, geht weg. So eine Aufnahme ist so zwischen 2 und 2,5 Stunden.
Wow.
Genau, und die finalen Folgen sind dann meistens so 90 Minuten plus minus 10.
Wie viele Zuhörer habt ihr?
Wir haben so im Schnitt pro Folge 200 bis 300. Manche Folgen haben auch einen Ausschlag nach oben. Aber generell haben wir festgestellt, für uns ist das gar nicht so entscheidend, die Zahlen. Weil was für uns unglaublich bedeutend war, ist immer das qualitative Feedback, das wir bekommen haben. Also wenn man mal eine Nachricht bekommt von der Person, die schreibt, die sich wirklich die Mühe gemacht hat zu sagen, die Folge hat mich erreicht, das hat mit mir resoniert, das hat mich jetzt irgendwie weitergebracht und das kam schon öfters vor. Wir sagen immer, wenn das nur eine Person mehr erreicht hat als vorher, dann hat sich das schon gelohnt und es macht einfach Spaß.
Was ist dir persönlich wichtig bei der Wissenschaftskommunikation?
Also ganz persönlich ist es mir wichtig, dass es Spaß machen sollte. Also das ist ja auch für mich die große Motivation, sonst würde ich es vermutlich nicht machen so. Das ist jetzt mal mein Antrieb, aber dann gibt es natürlich auch noch größere Themen, die mir persönlich wichtig sind. Das ist zum einen gerade Leute, die in der frühen Phase der Forschung, also sogenannte Early Career Researchers, irgendwie sichtbar zu machen, also Leute in der Promotion oder noch früh im Postdoc, um die dazu zu ermutigen, Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation zu machen. Und was mit dem Thema Hand in Hand geht, ist die sogenannte Prozesskommunikation. Also, dass man auch keine Ergebnisse braucht, um zu kommunizieren. Das ist ja auch so eine Annahme, die vielleicht viele Forschende abhält, zu kommunizieren. Aber man kann ja auch über den wissenschaftlichen Prozess kommunizieren. Und da, man macht sich ja oft Sorgen, was Falsches zu sagen. Aber da kann man ja nichts Falsches sagen, wenn ich erzähle, wie ich zu meinen Ergebnissen kommen und wie es mir dabei geht, was für Herausforderungen ich dabei habe, was mich stört, was mich total freut. Das ist ja total subjektiv und aber auch total spannend zu kommunizieren, weil wie genau Daten entstehen, bleibt ja oft irgendwie unbekannt. Und ich finde das total wichtig, dass man eben das erzählt bekommt und dann auch besser versteht, wie Methoden sind und dann vielleicht auch so eine Methodenkompetenz einfach entwickelt, ja, wenn man das zuhört und dann irgendwann später besser einschätzen kann, ah, okay, die Ergebnisse sind so entstanden.
Da kommt es auch einfach auf die Wirkungsabsicht an. Ja. Also ist es etwas, wo ich dann was über eine Laufbahn erfahre oder über ein spezielles Projekt oder eben über eine Institution. Das sind ja verschiedene Ziele, die du da verfolgen kannst. Und in dem Fall geht's dann um den Blick hinter die Kulissen.
Genau.
Und das dann wahrscheinlich auch fachlich. Und das hier immer mehr zu sehen und zu hören ist, das finde ich eine schöne Entwicklung. Also überall sonst wird es ja auch wichtiger, sich zu zeigen, ein bisschen Transparenz zu ermöglichen. Und ja, und wenn wir jetzt aufs Ganze schauen, was würdest du sagen, was tut sich gerade in der Wissenschaftskommunikation in Bezug vielleicht auf Podcasts, aber vielleicht auch allgemein?
Gerade dieses Buzzword, was ich eben schon benutzt habe, Prozesskommunikation, wird auch immer wieder öfters benutzt. Und ich glaube, es gibt Bestrebungen, auch mehr in diese Richtung zu gehen, auch bei Institutionen. Man muss nur sagen, das ist sehr schwierig, weil im Gegensatz dazu steht ja die ergebnisbasierte Kommunikation und auch die Reputation, die damit einhergeht. Also für eine Institution ist es wahrscheinlich viel sinnvoller zu sagen, oh, wir haben jetzt hier diese super neue Erkenntnis, diese Publikation in dieser tollen Fachzeitschrift und eine Pressemitteilung dafür zu machen. Und dann geht das in die Medien, anstatt zu sagen, also ja, wir versuchen jetzt gerade das und das, ungefähr so stellen wir uns das vor. Und ja, das ging übrigens schon schief. 1000 Flaschen sind dabei schon runtergefallen und wir kommen gar nicht mehr mit den Scherben hinterher. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Aber genau, ich sehe viele Bestrebungen und Initiativen, die aber versuchen, das mehr sichtbar zu machen. Und das freut mich.
Es ist ja auch sehr dunkel, wenn so viele Flaschen runterfallen. Du hast auf jeden Fall auch gezeigt, dass die Forschung nicht immer klappen muss. Und da bist du an deiner Stelle jetzt selber Vorbild. Welche Erzähltechniken würdest du Wissenschaftspodcastenden vielleicht noch ans Herz legen?
Also ich habe bei mir gemerkt, dass ich oft sehr begeistert werde, wenn ich über Dinge erzähle. Also so ein bisschen auch Emotionen mit ins Spiel bringe. Und da habe ich jetzt schon öfters die Erfahrung gemacht, das kam gut an bei den Leuten. Das holt die sehr ab. Und das würde ich dann auch empfehlen einfach. Zeigt doch mal eure Begeisterung. Lasst die anderen mal spüren, wofür ihr brennt. Ich glaube, das hilft immer.
Genau, und das ist auch die andere Seite zu der, die wir eben hatten, zu der dunklen. Das ist die helle Seite. Und dazwischen ist ein Spannungsfeld, das jeden Podcast spannender macht. Vielen Dank fürs Interview.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt's einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Lass gerne von dir hören. Die Mailadresse ist sgp@christiane-zwick.de. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.